SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Michael Edinger ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie sind Politikwissenschaftler an der Uni Jena. Wie kann ich mir Ihre tägliche Arbeit vorstellen? Ist das eher, dass Sie sich mit der Geschichte beschäftigen oder sind Sie im Hier und Jetzt unterwegs? Oder ist es die Mischung?
Naja, die Politikwissenschaft beschäftigt sich ja mit aktuellen Fragestellungen natürlich und ich kann vielleicht für meine Person sagen, also ich habe überwiegend in Köln studiert, habe dann in Jena promoviert, habe mich sehr früh interessiert für die politisch-gesellschaftliche Transformation in Ostdeutschland, auch in einem breiteren Kontext der osteuropäischen Transformationsgeschehnisse, habe dann die Promotion tatsächlich auch zu einem ostdeutschen Thema gemacht, zu den Verfassungsgebungsprozessen in Ostdeutschland, also in den Landesverfassungsgebungsprozessen und habe mich dann stärker orientiert, das ist vielleicht für Ihre Hörer dann interessant, mit der politischen Kultur in Ostdeutschland, also Einstellung, Wertehaltung, Grundüberzeugung, die es in den ostdeutschen Ländern gibt. Habe mich dann aber später, das ist jetzt heute vielleicht nicht so relevant, dann auch stärker zugewendet der Parlamentsforschung und der Elitenforschung.
Also das sind so die, politische Kultur nehme ich gleich auf. Wie würden Sie die aktuell beschreiben?
Ja, also wir haben also relativ gute Daten sozusagen sogar dazu, dadurch, dass es in Thüringen einen sogenannten Thüringen-Monitor gibt, der quasi seit 2000 jährlich erhebt, wie so das gesellschaftliche Bild, also das Bild der Bevölkerung von bestimmten Fragestellungen in und um Politik und Gesellschaft ist. Und was sich da herauskristallisiert, ist schon, dass man eine sehr kritische Haltung hat, wenn ich das mal so formulieren soll, auf demokratische Prozesse, auch Akteure der Demokratie, das mit einer sehr starken Skepsis wahrnimmt, gleichzeitig aber durchaus die Überzeugung vertritt, dass Demokratie durchaus weiterhin die überzeugende Staatsidee ist. Ja. Und wir haben eine relativ große Affinität zu rechtspopulistischen Positionen und das ist ja auch etwas, was sich jetzt in Wahlergebnissen dann niedergeschlagen hat, nicht erst 2024, das muss man direkt dazu sagen. Ja. Das war ja auch bei der vergangenen Landtagswahl 2019 schon der Fall, aber da spiegelt sich dann auch etwas da, was in der politischen Kultur sozusagen zu beobachten ist, auch im Wahlverhalten dann wieder.
Zu Ihren Schwerpunkten gehört auch das Thema Rechtsextremismus. Müssen wir das eigentlich mittlerweile, diesen Begriff Rechtsextremismus, anders definieren als noch vor 40 oder 50 Jahren? Manchmal fällt mir das so ein bisschen, haben wir so einen recht leichtsinnigen Umgang vielleicht damit im Sprachgebrauch?
Also man muss vielleicht davon ausgehen, dass Rechtsextremismus auch ein politischer Kampfbegriff ist. Ne? Und davon würde ich trennen das wissenschaftliche Konzept von Rechtsextremismus. Und da würde ich sagen, die Erscheinungsform von Rechtsextremismus, sowohl auf der Einstellungs- wie auf der Verhaltensebene, die haben sich, glaube ich, tatsächlich gewandelt. Ne? Das ist nicht starr, sondern das ist dynamisch. Da gibt es Veränderungsprozesse, die reagieren natürlich auch auf Veränderungen in der politischen Umwelt. Aber ich würde sagen, sozusagen das Kernkonzept von Rechtsextremismus, das würde ich sagen, ist jetzt, sage ich mal, aus einer wissenschaftlichen Perspektive vergleichsweise stabil. Und ich würde sagen, das zentrale Moment von Rechtsextremismus ist die Vorstellung, dass es eine Ungleichwertigkeit von Menschen gibt. Ja? Mhm. Also nicht, keine Ungleichheit, sondern eine Ungleichwertigkeit. Ne? Mhm. Menschen sind also von Geburt aus aufgrund bestimmter Merkmale ungleich viel wert. Und das buchstabiert sich dann aus in bestimmten Vorstellungen von Gesellschaft, also völkischen Vorstellungen, formt sich aus in bestimmten Erwartungshaltungen an den Staat, ja? Und in gewissen Ausgrenzungsprozessen, die dann, oder Ausgrenzungsideologien, die sich daraus entwickeln. Aber das würde ich sagen, ist so ein Kernkonzept. Und da würde ich auch sagen, dass es dieses Kernkonzept, also das ist weiterhin aktuell. Wie gesagt, die Erscheinungsformen, die haben sich sehr, sehr stark gewandelt. Ja, da bin ich bei Ihnen.
Ist das, wird das mehr ausgelebt, extreme Form des Rechtsextremismus? Oder wie würden Sie es einschätzen aktuell?
Also Rechtsextremismus gibt es ja auf der Einstellungs- und auf der Verhaltensebene. Ne? Und auf der Einstellungsebene, glaube ich, haben sie das über einen langen Zeitraum hinweg. Und da gibt es Veränderungen in der Ausgestaltung. Ja? Also sie haben andere Objekte, auf die sich, sage ich mal, Ausgrenzung und Abwertungsvorstellungen beziehen. Das variiert. Ne? Wir haben jetzt sehr stark Flüchtlinge im Blick, was mit aktuellen politischen Entwicklungen zu tun hat. Auf der Verhaltensebene würde ich tatsächlich sagen, dass sich massive Veränderungen in den vergangenen Jahren, jedenfalls in Ostdeutschland und nicht nur in Ostdeutschland, ergeben haben. Und das beobachten Sie im Wahlverhalten, darüber werden wir sicherlich gleich noch weiter sprechen. Sie können es aber auch beobachten in Diskursen, ja, wie Diskurse geführt werden, was sagbar ist. Und Sie finden es auch, sage ich mal, im Verhalten, wenn Sie so wollen, auf der Straße, in der Mobilisierung. Das kann über soziale Netzwerke sein, das kann im Protestverhalten, bei Demonstrationen etc. sein. Also da würde ich tatsächlich sagen, finden Sie die stärksten Veränderungen, die sind nicht auf der Einstellungsebene, die stärksten Veränderungen sind tatsächlich auf der Verhaltensebene.
So ganz viel Zeit ist nicht mehr. Am 1. Oktober muss der neue Landtag in Thüringen dann zusammenkommen. Fragt sich nur, in welcher Parteienkonstellation. Mit der AfD als Wahlsieger möchte, Stand jetzt, keine andere Partei zusammenarbeiten. Rot-Rot-Grün, wie zuletzt, wird es auch nicht mehr geben. Und jetzt?
Genau, Sie haben vollkommen recht. Der Wähler hat den politischen Akteuren in Erfurt eine Herkulesaufgabe gestellt. Diese Aufgabe lautet sozusagen in einem politikwissenschaftlichen Sprech formuliert, man muss eine Koalition bilden in einem segmentierten Parteiensystem. Ich übersetze das mal, was heißt das? Segmentiertes Parteiensystem meint, dass Parteien, jetzt umgangssprachlich gesprochen, nicht miteinander können. Und das heißt im konkreten Fall, dass verschiedene Parteien keine Koalition miteinander eingehen möchten. Und das betrifft als erstes natürlich, Sie haben es gesagt, die AfD. Die als Koalitionspartner für keine der anderen vier Landtagsfraktionen in Frage kommt. Es betrifft zum Zweiten die Linke, die die CDU per Unvereinbarkeitsbeschluss von 2018 als Koalitionspartner ausgeschlossen hat. Und wir haben ein Fragezeichen, was das Bündnis Sarah Wagenknecht, den neuen politischen Akteur in Thüringen und in Sachsen, betrifft, weil da sozusagen jetzt erste sogenannte Optionsgespräche stattfinden und man auslotet, welche Möglichkeiten es hier für eine mögliche Brombeer-Koalition gibt. Aber das sind große Herausforderungen für die, die diese Koalition eingehen soll, nämlich einerseits für die CDU und andererseits für die SPD.
Sie haben Brombeer schon ins Spiel gebracht, neue Farbkombination. Genau. Wir kannten die Ampel, wir kannten Jamaika. Jetzt also dann ein mögliches Bündnis von CDU, SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Das sind Konstellationen, an die wir uns dann eventuell häufiger gewöhnen müssen?
Das ist sehr gut möglich. Wir haben meine Wahl, auch dazu werden wir vielleicht gleich noch sprechen, in Brandenburg am kommenden Sonntag. Auch da ist ein solches Koalitionsformat denkbar. Also ein bisschen natürlich vom Wahlergebnis ab. Aber in der Tat, das ist eine neue Konstellation. Und da man keine Nationalfarbe gefunden hat, wo diese Farben drin sind, hat man jetzt an die Brombeer-Koalition, das ganze Brombeer-Koalition getauft. Aber es ist eine große Herausforderung, insbesondere für die CDU. Und das in verschiedener Hinsicht, würde ich sagen. Nämlich erstens von der Herkunft her. Also Sarah Wagenknecht, das Bündnis kommt aus der Linken, ne? Also da gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss, das ist erklärungsbedürftig. Sarah Wagenknecht war wichtige Galionsfigur der kommunistischen Plattform. Aber es hat auch damit zu tun, was für ein Programm dieses Bündnis fährt. Und zwar insbesondere im Bereich der Außenpolitik. Und die zentrale Problematik besteht darin, dass sie nicht nur andere außenpolitische Positionen hat als die CDU, sondern diese auch zu einem zentralen Thema des Landtagswahlkampfs gemacht hat. Und zwar sowohl in Sachsen wie in Thüringen.
Aufs BSW schauen wir auch gleich noch genauer. Ich hatte eben bewusst die Formulierung gewählt, dass Stand jetzt keiner mit der AfD mitgehen will. Mhm. Sehen Sie das so gesichert? Das ist ja eine Frage der grundsätzlichen politischen Haltung. Wie stabil ist das Ihrer Meinung nach?
Ja, ist ja quasi die Frage, die Sie stellen nach der Brandmauer, ne? Die so groß in der öffentlichen Diskussion ist. Und da finde ich, hängt es ein bisschen davon ab, wie man es definiert. Wenn Sie jetzt über Koalitionen reden und feste Kooperationen mit der AfD, dann würde ich tatsächlich für den Augenblick und auch mittelfristig denken, dass das vermutlich nicht zustande kommen wird. Ja, also ich glaube, dass es keine der politisch relevanten Kräfte sich darauf derzeit einlassen wird. Wenn wir nur über lose Kooperationen reden, dann haben wir auf kommunaler Ebene und auch auf Landesebene schon Stimmverhalten, wo einzelne Akteure mit der AfD gestimmt haben. Und ich würde sagen, die Zäsur war letztendlich der Februar 2020, als der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Oder vielleicht gar nicht so sehr, dass er gewählt worden ist, sondern dass er die Wahl angenommen hat.
Und was danach sich entfachte, sozusagen eine Diskussion und ein Disput, wurde der Ihrer Meinung nach sauber geführt?
Naja, das ist also ist ein bisschen eine Frage, wie Sie die AfD einschätzen. Und wenn man davon ausgeht, dass das ein Akteur ist, der auch von den Verfassungsschutzbehörden ja als gesichert rechtsextrem gilt, jedenfalls in Thüringen und auch in Sachsen, dann gibt es natürlich, sag ich mal, Erwägungen, die angestellt werden seitens der anderen, in Anführungszeichen, etablierten Parteien, ob man mit einem solchen Akteur ein Bündnis eingehen würde. Ich glaube, die fundamentale Differenz liegt letztendlich im Menschen- und Gesellschaftsbild. Ja. Also es mag punktuell Übereinstimmungen geben, ja, zu Programmpunkten anderer Parteien. Aber ich glaube, das grundsätzliche Verständnis des Menschen und der Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die sind doch anders ausgeprägt bei der AfD. Und das macht eine Koalition im Moment schwierig. Wenn Sie jetzt nach den Perspektiven fragen, ja, dann würde ich sagen, wenn Sie weiterhin also eine AfD haben, die auf dem Niveau der Thüringer Landtagswahl von 2024 elektoral erfolgreich ist und auch ihre Anteile, also Wähleranteile im Bund steigt, dann glaube ich, langfristig wird es also wird diese Brandmauer, wenn man dieses Bild mal beibehalten möchte, wird erodieren. Also das kann ich mir schwer vorstellen, dass auf Dauer es nicht sozusagen Anreize gibt für einzelne Akteure, dann auch Kooperationen zu suchen. Aber für den Moment glaube ich das nicht. Also ich glaube nicht, dass wir in Thüringen oder in Sachsen noch weniger, aber auch in Thüringen nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt in der laufenden, begonnenen Legislaturperiode einen Koalitionspartner AfD haben werden.
Kurze Einschätzung noch, wie lange ziehen sich die Koalitionsverhandlungen in Thüringen noch? Wir haben jetzt Mitte September.
Ja, das ist schwer zu sagen. Wir haben auch letztes Mal sehr, sehr lange Verhandlungen gehabt, dass die Minderheitsregierung gebildet worden ist. Das hat sehr, sehr lang gedauert. Und das könnte ich mir dieses Mal auch vorstellen. Allerdings haben sich das BSW hat mittlerweile mitgeteilt, dass man davon ausgeht, dass im Oktober die zentralen Gespräche stattfinden. Das heißt, die gehen davon aus, dass Koalitionsgespräche geführt werden. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie positionieren sich die einzelnen Akteure und wie findet man programmatisch zueinander? Und die nachgeordnete Frage, glaube ich, ist letztendlich, wie erfolgt dann die Ressortverteilung? Aber ich würde jetzt mal annehmen, also das wird nicht sehr schnell gehen. Ja?
Dann lassen wir uns überraschen, was da passiert in Thüringen. Aus dem Stand nach nur wenigen Monaten der Existenz in zwei Landtage gekommen, das ist die Erfolgsgeschichte des Bündnis Sarah Wagenknecht. Ist das BSW mehr als nur Sarah Wagenknecht?
Allein, dass Sie die Frage stellen, ist ja schon interessant und aufschlussreich. Ja. Und ich meine, Sie haben ja recht, das erste Merkmal dieser Partei ist ja schon mal, dass sie nach einer Person benannt ist. Das ist im deutschen Parteiensystem hochgradig ungewöhnlich. Mhm. Nein, sie ist natürlich mehr als Sarah Wagenknecht, aber es ist keine Mitgliederpartei, wie wir sie klassischerweise kennen, sondern es ist eine, in der die Mitglieder ihr Hand verlesen werden, in der man auch gezielt Abwerbeversuche bei anderen Parteien betrieben hat. Teils erfolgreich, teils auch nicht. Die Spitzenkandidatin in Thüringen und in Sachsen kam aus dem Lager der ehemaligen Katja Wolf, Sabine Zimmermann. Auch andere Personen kommen sozusagen aus der Linken, die jetzt auch im Landtag sind. Auch von den Grünen sind einige dabei, also ehemalige Grüne. Man hat sozusagen an unterschiedlichen Stellen versucht, Leute zu gewinnen und zum Teil war es erfolgreich. Aber es ist eben, und das hat Kritiker dazu geführt, dass sie gesagt haben, das ist so eine Art Kaderpartei, also die Mitglieder sind eben handverlesen. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man befürchtet hat, man würde infiltriert werden. Es gäbe so einen Versuch einer versteckten Übernahme durch AfD oder andere. Und das wollte man auf diesem Wege eben verhindern. Aber ich glaube, die Partei ist auch von ihrer ideologischen Ausrichtung her oder programmatischen Ausrichtung her ein Sonderfall bislang in der deutschen Parteienlandschaft und insofern analytisch auch besonders interessant, weil sie einerseits auf dieser sozioökonomischen Achse, sage ich mal, also links-rechts, was ökonomische Fragen anbelangt, ziemlich weit links steht. Ja? Also Sie wissen, woher Sarah Wagenknecht kommt. Ne? Das merkt man natürlich auch in den Programmen, die jetzt formuliert worden sind, insbesondere im Landtagsprogramm. Aber auf der anderen Seite ist sie in Fragen der Migration, der Umweltpolitik, in manchen gesellschaftspolitischen Fragen eigentlich eine Partei, die eher konservativ, strukturkonservativ ist. Ne? Und diese Kombi, ja, dass man einerseits sozusagen ökonomisch, sozialökonomisch links und andererseits in bestimmten Wertefragen und in der Migrationspolitik rechts ist, das ist sehr ungewöhnlich. Und ich glaube, diese Kombination plus sozusagen der starken Fokussierung auf ein außenpolitisches Thema, nämlich eine spezifische Perspektive auf den Krieg in der Ukraine, die haben dazu beigetragen, dass diese Wahlunterstützung für das BSW da war.
Die Mitglieder möchte ich nochmal ansprechen. Sie haben gerade schon gesagt, handverlesen. Man muss sich mehr oder weniger einem Casting unterziehen, um im BSW Mitglied werden zu können oder zu dürfen.
Genau so ist es, ja.
Das macht es ja schon sehr streitbar, oder?
Das ist ja auch vereinzelt kritisiert worden, auch von Leuten, die dann das Bündnis relativ früh dann auch verlassen haben. Wie gesagt, der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man diese Infiltrationsversuche vermeiden wollte. Aber ich sag mal, vor dem Hintergrund, dass ja den etablierten Parteien immer wieder vorgeworfen wird, dass sie die Bodenhaftung verloren haben, ja, dass sie nicht stark genug sozialstrukturell verankert sind, ne? Also im Raumschiff irgendwie unterwegs sind und nicht geerdet sind, genau. Ja, an der Basis. Wenn man vor diesem Hintergrund auf das BSW guckt, dann glaube ich, kommt man im Moment jedenfalls zu einem relativ eindeutigen Urteil. Ne? Also das ist keine Partei bislang jedenfalls, die starke sozialstrukturelle Wurzeln hat, sondern es ist eine Partei, die von oben gegründet worden ist und sehr, sehr stark, wo sehr, sehr stark gesteuert worden ist, wer dort Mitglied wird.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, wo die Mitglieder und die Kandidatinnen und Kandidaten herkommen, aus dem Lager der Linken, von den Grünen. Was sind das für Wähler, die das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht gewählt haben? Das sind ja wahrscheinlich nicht nur alles frustrierte Wählerinnen und Wähler der Linken.
Also in der Sozialstruktur, wenn man sich das anschaut, ist eines bemerkenswert, das ist relativ unauffällig, wenn Sie so wollen. Ja. Mhm. Also Sie haben ein bisschen mehr Frauen als Männer, aber im sozialstrukturellen Profil ist das Bündnis Sarah Wagenknecht gar nicht auffällig, im Unterschied etwa zur AfD. Ja. wenn wir auf die Wählerströme gucken, also gucken, woher kommt eigentlich die Wählerschaft in diesen beiden Ländern, in Thüringen und Sachsen, dann sind es vor allem Wähler der Linken, die zum Bündnis Sarah Wagenknecht gegangen sind und die natürlich, glaube ich, also das lässt sich auch nachweisen anhand von Umfragen, zwei Themen angesprochen haben, nämlich einmal sozusagen die gegenüber der Linken andere Position in den Fragen der Migration und die starke Orientierung, wenngleich kein Landesthema, aber die starke Orientierung auf sozusagen einen Frieden in der Ukraine, ohne dass klar ist, wie dieser Frieden denn nun aussehen soll. Aber das sind, glaube ich, die beiden Themen, die den sozusagen Wählerstrom aus der Linken erklären. Und die zweite große Gruppe, aber das ist deutlich weniger, das ist aus dem Nichtwählerlager. Sie hat, also, hat mobilisiert Leute, die bislang nicht gewählt haben. Und das ist, sage ich mal, so zwei Drittel etwa, wenn man das in Zahlen fasst, der Wählerschaft, die jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht gewählt hat.
Und das Bündnis Sarah Wagenknecht wird auch bei der anstehenden Wahl in Brandenburg am kommenden Wochenende eine Rolle spielen. Wahrscheinlich eine sehr starke. Funktioniert diese Partei, diese neue Partei, überall im Bund, Ihrer Meinung nach?
Das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Und ich würde sagen, es ist auch eine offene Frage, weil ich glaube, dass einige der Themen, die Sarah Wagenknecht anspricht, nicht nur Leute, nicht nur Wähler in Ostdeutschland anspricht, sondern auch in den neuen Ländern. Und sie hat einen bestimmten Bekanntheitsgrad, das polarisiert. Ne? Es ist nicht nur Unterstützung, es wird auch Ablehnung. Aber wenn wir jetzt in Wählerkategorien, also in Kategorien Wählermobilisierung denken, dann glaube ich, dass es ein Potenzial für das BSW auch in Westdeutschland gibt. Das ist aber nach meiner Einschätzung jedenfalls kleiner, als es in den ostdeutschen Ländern ist.
Sarah Wagenknecht hat mit ihrer Partei die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen aufgemischt, sage ich mal. Für Brandenburg am Wochenende werden ihr mit dem BSW dann in den Umfragen auch fast 14% vorhergesagt. Ich möchte nochmal auf den Umgang anderer Parteien mit dem BSW zu sprechen kommen und die Unionsparteien. Sie haben eben schon gesagt, die haben sich klar abgegrenzt. Koalition mit der Linken gibt es nicht. Bei Sarah Wagenknecht ist man da nicht ganz so stabil. Das klingt recht inkonsequent.
Also ich glaube, dass die Frage einer Koalition mit dem BSW für die CDU tatsächlich so eine Art Zerreißprobe ist, weil einerseits es programmatische Berührungspunkte gibt in einer ganzen Reihe von Feldern. Ich hatte schon Migrationspolitik genannt, auch Umweltpolitik. Also da gibt es durchaus nicht programmatische Übereinstimmungen zwischen beiden. Aber andererseits genau das, was Sie gesagt haben, in diese Herkunft aus der Linkspartei, und zwar ja noch aus einer bestimmten Richtung der Linkspartei, sich ja auch dann programmatisch niederschlägt in bestimmten sozioökonomischen Forderungen. Und da gibt es einfach programmatisch, glaube ich, ein Spannungsfeld. Und ich glaube, das zentrale Moment ist dann die Positionierung zum Ukraine-Krieg. Und da sehen Sie auch die ganz unterschiedlichen Stimmen, die Sie aus der Union hören, wo einerseits sozusagen eine Koalition ausgeschlossen werden soll, wie einige fordern, Kiesewetter und andere. Und andererseits dann doch die Position vertreten wird, dass man auf Landesebene mit den Politikerinnen, die doch dann Spitzenkandidatinnen oder jedenfalls das Spitzenpersonal stellen des BSW, das sind eher pragmatisch ausgerichtete Politikerinnen, dass man mit denen sehr wohl in eine Koalition gehen kann. Aber es ist, glaube ich, für die CDU sowohl nach innen wie auch nach außen schwer zu vermitteln, dass man einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken hat, die ja dann noch jetzt in Thüringen in der vergangenen Periode von einem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow geführt worden ist, von dem, glaube ich, die allerwenigsten sagen würde, dass das jetzt ein Linksextremer ist oder der entsprechend agiert hätte.
Der hat ja, glaube ich, die Linke noch nicht mal auf seinen Wahlplakaten drauf.
So, genau so ist es. Er wird ja von manchen Beobachtern eher so als ein, also vielleicht linker Sozialdemokrat geschildert in dem, was er praktisch politisch dann getan hat. Und das, glaube ich, ist eine Schwierigkeit dann aber andererseits zu sagen, also mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht können wir durchaus koalieren. Ist eine Herausforderung, würde ich mal sagen. Ja.
Vielleicht ist es auch für uns Medien eine Herausforderung. SWR1-Hörer Christian Müller aus Kappel-Rodeck, der hat geschrieben, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine durch die Medien, vor allem durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hochgeputschte Partei, durch eine dauerhafte Präsenz in allen Talkshows. Und keiner der Journalisten und Moderatoren ist in der Lage, Wagenknecht zu stellen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich hier wirklich fragen lassen, was soll das? Haben wir da unsere Verantwortung nicht übernommen?
Also ich bin nicht derjenige, der es in der Lage wäre oder sein wollte, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumal in seiner Gänze zu bewerten. Ich glaube, es ist ein Kern dabei, der interessant ist in der Einspielung des Hörers. Denn natürlich ist diese Präsenz, die das BSW erreicht und die sie über Medienpräsenz erreicht, natürlich auch wieder stimulieren. Es ist einerseits reflektiert es sozusagen die öffentliche Unterstützung. Das wird medial abgebildet. Ist ja auch Aufgabe von Medien, das abzubilden. Aber natürlich wird es auch wieder stimuliert. Das heißt, es fördert natürlich auch wieder sozusagen diese One-Woman-Show, die das BSW veranstaltet. Und das, da muss man, glaube ich, als Medien, aber das werden Sie viel besser einschätzen können als ich, ja, muss man als Medien sehr genau überlegen, wie man mit dieser Konstellation umgeht. Ja.
Das machen wir natürlich durchaus. Und wir haben auch Sarah Wagenknecht schon für SWR1 Leute angefragt, haben da allerdings bisher noch keine Rückmeldung erhalten. Sie haben es eben schon angesprochen, dass auf Länderebene, wir kennen es jetzt halt aus Sachsen und aus Thüringen, das diskutiert wird. Wenn wir es weiterspinnen, ohne zu wissen, wie im nächsten Jahr eine Bundestagswahl für das BSW ausgeht, wäre es für Sie denkbar, dass man von anderen Parteien aus, SPD, den Unionsparteien, unterschiedlich mit dem BSW umgeht auf Landes- und auf Bundesebene?
Das ist sehr wohl vorstellbar und das liegt schlicht in der Programmatik des BSW schon begründet. Denn wenn ich außenpolitische Vorstellungen habe, die wenig bis gar nicht kompatibel sind mit denen der eben genannten Parteien, dann dürfte das im Bund sehr, sehr schwierig werden, was etwaige Koalitionsverhandlungen anbelangt. Hingegen auf Landesebene, wenn ich mich auf landespolitische Themen konzentriere, sehe ich sehr viel mehr Spielräume für Koalitionen. Und das ist das, was im Moment ja auch in Thüringen und Sachsen faktisch ausgelotet wird.
Früher in den Hochburgen der SPD, da wurde besonders auf die Arbeiterinnen und Arbeiter geachtet. Dort, wo die CDU gewählt wurde, da ging es dem Mittelstand gut. Und was ist die Stimmung in einem Bundesland, in dem die AfD die meisten Stimmen bekommt?
Ja, was die sozialstrukturelle Basis anbelangt, ist die AfD ja besonders erfolgreich bei den jungen Wählern, interessanterweise. Und dann sehr viel stärker als andere Parteien bei Männern. Und wenn Sie das jetzt in Kombination nehmen, dann haben Sie sozusagen ein sehr starkes Reservoir bei jungen Männern. Und zwar bis hin zu Wahlanteilen, die an die 50% reichen. Das ist sozusagen die sozialstrukturelle Basis der Partei. Ich glaube, das ist ein AfD-Milieu, jetzt im klassischen Sinne, wie man früher Milieuparteien hatten. Das, glaube ich, gibt es in dieser Form nicht. Es gibt sicherlich lokal eine stark verankerte AfD, aber es ist nicht so, als wenn wir jetzt ein spezifisches Milieu haben, in dem sozusagen, also wie klassischerweise die Arbeiterpartei SPD ja, oder die christlich, vor allem natürlich katholisch am Anfang, aber dann eben interkonfessionelle Partei CDU. Also das haben wir nicht mehr. Das ist, glaube ich, generell auch angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung auch gar nicht zu erwarten. Aber wenn Sie gucken, wo die AfD stark ist, dann sehen Sie natürlich schon, dass es Unterschiede gibt zwischen Stadt und Land. Ja. Sehen Sie, dass es Unterschiede gibt zwischen starken, wirtschaftlich starken und eher strukturschwächeren Regionen. Also die AfD ist eben eher im ländlichen Raum, eher in strukturschwächeren Gegenden erfolgreich.
Und Sie haben es eben auch schon deutlich gemacht, wenn wir uns die Wahlergebnisse für Thüringen und Sachsen anschauen, da dürfte jetzt im Jahr 2024, in dem wir uns befinden, keiner überrascht sein, dass das so ausgefallen ist, die Quote, der Stimmenanteil für die AfD, wie er ausgefallen ist.
Es ist ja schon eine erhebliche Stimmensteigerung gegenüber dem Jahr 2019, nicht? Das muss man schon sagen.
Aber es gibt eine klare Tendenz über die Jahre.
So ist es und vor allem, Sie haben natürlich die Umfragen gehabt, die relativ nah an dem tatsächlichen Wahlresultat lagen und es ist noch ein bisschen besser, sage ich mal, jetzt aus AfD-Sicht, was den Wähleranteil anbelangt, gelaufen, als es die Prognosen erwarten ließen. Und da spielt vielleicht auch dieser furchtbare Anschlag von Solingen eine Rolle, aber das ist schwer einzuschätzen. Aber ich sage mal so, dass ein Wahlergebnis mit einer 3 vorne steht, das war jetzt nicht komplett überraschend. Ja.
Die Partei, die AfD, die gibt es seit über 10 Jahren jetzt schon. Die politische Ausrichtung hat sich natürlich nochmal geändert. Wir sind aber doch an dem Punkt schon drüber, dass wir sagen, der Großteil der Stimmen kommt von Protestwählern, oder?
Ja, also das, glaube ich, kann man tatsächlich jedenfalls also bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen sagen. Bei den westdeutschen Ländern ist das möglicherweise anders. Das muss man auch abwarten, wie dann die künftigen Wahlen sein werden. Aber was man auch aus den Umfragen weiß, wie sich dann AfD-Wähler selbst geäußert haben, dann ist es mittlerweile so, dass wir so ein Verhältnis haben, wo doch eine knappe Mehrheit eher diese Partei aus Überzeugung wählt, denn aus Protest, wobei natürlich Protest, also die Unzufriedenheit mit aktueller Politik sicherlich verstärkend wird. Also das gar keine Frage und es ist auch nicht so, also um das mal deutlich zu sagen, weil das ja manchmal so die Vorstellung ist, die existiert, es ist nicht, um Gottes Willen, nicht so, dass jeder Wähler der AfD jetzt irgendwie ein verfestigtes, rechtsextremes Menschenbild hätte, um Gottes Willen, das ist mitnichten der Fall, aber sie haben eben doch einen erheblichen Anteil mittlerweile, der diese Partei aus Überzeugung wählt und sie hat auch sowas wie ein Stammwähler-Klientel. Das muss man schon sagen.
Das Menschenbild nehme ich gerne auf. Es gibt eine Frage an Sie von SWR1-Hörer Martin Groß aus Calw. Der bittet darum, dass Sie das Menschenbild der AfD, da haben Sie eben gesagt zu Beginn der Sendung, das sei nicht kompatibel mit dem anderer Parteien, dass Sie das nochmal vielleicht erläutern und wenn geht auch Bezug aufs Parteiprogramm nehmen.
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich, dass sich das erheblich unterscheidet von dem der etablierten Partei. Und das hat damit zu tun, dass bei den anderen Parteien sozusagen die Frage individueller Freiheit des Individuums, seine Handlungsspielräume im Vordergrund steht. Die AfD hat eine andere Perspektive auf das Ganze. Sie blickt auf das Ganze aus einer völkischen Perspektive. Also das Volk ist sozusagen der zentrale Bezugspunkt in einer bestimmten Definition. Und der zweite Unterschied, der, glaube ich, eine sehr große Rolle spielt, ist die Frage, welche Rechte ich sozusagen dem Einzelnen zuschreibe. Und da, und ich glaube, da muss man auch nicht nur auf das Parteiprogramm gucken. Da muss man sich auch Parteitage anschauen. Da muss man sich auch öffentliche Äußerungen von wesentlichen...
Das Auftreten
nicht anschauen. Und wenn ich dann sozusagen immer wieder Migranten mit sozusagen Messerstechern in Verbindung bringe, dann ist das sozusagen ein Muster, was eben erhebliche Zweifel an einem, sag ich mal, Menschenbild aufkommen lässt, das dann auf Gleichwertigkeit beruht. Ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, sag ich mal, einem Deutschen, der jetzt oder irgendwie von den Deutschen zu sprechen, die ständig sich schlagen, auch wenn sicherlich Deutsche sich auf Volksfesten oder sonst wo schlagen. Ja. Es ist sozusagen diese Art der Thematisierung, ja, der Verallgemeinerung, die, glaube ich, diese Unterschiede zeigt. Das wäre mein analytischer Zugang. Ja. Aber ich finde, unabhängig von dem, ob meine Analyse jetzt zutreffend ist oder nicht, ist die entscheidende Frage doch, nehmen es die anderen Parteien so wahr? Und das ist, glaube ich, derzeit der Fall. Ja. Also das ist der zentrale Grund, weshalb die anderen Parteien mit der AfD nicht koalieren wollen. Dass die nämlich da einen fundamentalen Unterschied sehen, was die Akzeptanz von Grundrechten anbelangt, was Menschenwürde anbelangt. Und das ist das zentrale Thema, völlig losgelöst davon, ob meine Analyse nun zutreffend ist oder nicht. Ja.
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums, wie umgehen mit der AfD? Dafür gibt es jetzt über die Jahre schon ein paar mehr gesammelte Beispiele. Wie fällt da Ihre Bewertung aus? Wie gehen die Parteien mit der AfD um? Es gab mal so die Tendenz, mit denen sprechen wir überhaupt nicht. Dann hat man sich zum Dialog gefunden. Mehr ist es allerdings dann auch bisher nicht geworden, großartig.
Also ich würde schon sagen, dass der Umgang der in Anführungszeichen etablierten Parteien mit der AfD gekennzeichnet ist durch Abgrenzung, auch ein Stück weit durch Ausgrenzung. Also das wird man schon, glaube ich, so feststellen müssen. Das ist die bisherige Linie jedenfalls weitgehend gewesen, mindestens wenn es um dauerhafte Zusammenarbeit geht und nicht nur punktuell. Ich glaube allerdings auch, dass das seinen Grund findet in eben den Positionen der AfD. Nicht? Also das ist ja eine gewissermaßen auch eine Reaktion auf bestimmte Positionierungen im politischen Feld oder auf dem politischen Feld. Und da muss man ja feststellen, dass sich die AfD in ihrer mittlerweile 11-jährigen Geschichte im Prinzip sukzessive radikalisiert hat, mit immer extremeren Positionen aufgetreten ist und das natürlich dadurch sie sich auch selbst in eine Situation gebracht hat, in der sie nicht sozusagen als normaler Wettbewerber im Feld wahrgenommen wird, sondern dort sehr, sehr stark, wie Sie es vorhin formuliert hatten oder wie wir es besprochen haben, Brandmauern errichtet worden sind. Also insofern würde ich sagen, es ist schon eine sehr starke Ausgrenzungspolitik. Aber diese Ausgrenzungspolitik hat auch etwas mit einer Selbstexklusion oder Selbstisolation der AfD zu tun. Also die kommt nicht von ungefähr. Und sie bezieht sich, das muss man auch ausdrücklich sagen, nicht auf die Wählerschaft der AfD, sondern es geht um die AfD als Partei, als Fraktion in den jeweiligen Parlamenten. Und da wird man abwarten müssen, wie sich das dann perspektivisch weiterentwickelt. Aber im Moment ist das, glaube ich, das gängige Muster. Und das schließt nicht aus, dass man nicht im Einzelfall auch mit der AfD spricht. Es schließt schon gar nicht aus, das darf es auch nicht ausschließen, sich inhaltlich mit ihr und ihren Positionen auseinanderzusetzen. Das muss man tun. Ich würde sagen, das geschieht auch. Ja. Die Frage, ob dann eine Koalitionsbildung zustande kommt, da würde ich sagen, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, das würde ich jetzt erstmal nicht erwarten.
Es ist ja auch so die Frage, ob andere Parteien die Themen der AfD so aufgreifen müssen, wie sie es tun. Aktuell die Migrationspolitik, da habe ich so manchmal das Gefühl, dass SPD, FDP, Grüne, CDU oder besser gesagt die Unionsparteien sich damit mehr auseinandersetzen als die AfD selbst. Aber von der AfD kommt dann halt gerne so der Spielball, den man in die Runde wirft und alle anderen toben sich dran aus.
Ja, Sie fragen ja nach den Wirkungen, ne, die davon ausgehen und das würde ich aus meiner Sicht bestätigen. Ich finde, ein gutes Beispiel waren tatsächlich die Landtagswahlen am 1. September. Die haben ihren Schatten in diesem Punkt, glaube ich, schon vorausgeworfen, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. Wenn Sie blicken auf dieses schreckliche Attentat von Solingen und die Reaktionen darauf, ja, binnen 6 Tagen gab es sozusagen einen Aktionsplan. Ja? Also wie immer man den beurteilt, das ist jetzt völlig, also darum geht es gar nicht, ne? Sondern allein die Tatsache, dass innerhalb von 6 Tagen vor den Landtagswahlen das zustande gekommen ist, glaube ich, lässt sich ohne die Landtagswahlen nur bedingt erklären. Und das würde ich auch so sehen, dass tatsächlich schleichend, ne, das ist nicht so offensichtlich, aber schleichend die Agenda, die Tagesordnung, die politische Tagesordnung von der AfD auch gesetzt wird. Ja? An dem Punkt war sie ausgesprochen erfolgreich, mit einer starken Fokussierung auf Themen wie Einwanderung, Flüchtlingspolitik. Und da hat sie, das muss man schon so sagen, die anderen Parteien durchaus getrieben, die sich mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen mussten, das haben sie vermutlich ohnehin getan, aber da gedrängt worden sind, dem eine bestimmte Bedeutung beizumessen.
Es gibt noch eine Hörerreaktion von Roger Hoffmann. Er schreibt, die Mehrheit der Bürger, die AfD wählen, werden total in die Ecke gedrängt. Dabei heißt es in allen Bundesländern, dass die stärkste Partei den Ministerpräsidenten stellt. Ihr merkt nicht, dass ihr von den öffentlich-rechtlichen Medien, also Kritik an uns, immer mehr Öl ins Feuer gießt. Tun wir das tatsächlich? Wie schätzen Sie sozusagen das ein? Werden die Wählerinnen und Wähler in die Ecke gedrängt?
Also ich finde erstmal, dass da ein Missverständnis besteht. Also die Tatsache, dass eine Partei oder Fraktion stärkste politische Kraft wird, ist nicht mit einem Anspruch auf Regierungsbildung verbunden. Ne? Also sondern das muss ich in einer Demokratie, muss ich Mehrheiten finden. Das heißt, ich muss in der Lage sein, andere zu überzeugen, mit anderen in Gespräche zu gehen und dann kann ich eine gemeinsame Regierung bilden. Und es ist in der deutschen Geschichte vielfach der Fall gewesen, sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene, dass nicht die stärkste Fraktion den Ministerpräsidenten gestellt hat, weil sie nicht in der Lage war, eine Koalition zu bilden, ja? Sondern das hat dann die zweitstärkste Kraft in aller Regel gemacht. Und in dieser Konstellation befinden wir uns in Thüringen auch so ein bisschen im Moment. Und insofern würde ich sagen, das ist völlig kompatibel mit demokratischen Spielregeln. In die Ecke gedrängt, also das hatte ich versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, wohin wird vielleicht die AfD, aber ich glaube nicht unbedingt ihre Wähler. Ja. Diese Unterscheidung würde ich schon treffen wollen.
Weil man nicht pauschal sozusagen von dem AfD-Wähler, von der AfD-Wählerin sprechen kann.
Exakt so ist es, genau.
Stecken wir vielleicht schon mitten im Bundestagswahlkampf für das kommende Jahr. Auffällig fand ich zuletzt bei den Wahlkämpfen, die geführt wurden in Thüringen und Sachsen, und ich würde auch jetzt für Brandenburg das so sehen, dass es sehr wenig Landesthemen waren, sondern sehr große Themen, die behandelt wurden. Geben Sie mir da recht?
Das würde ich unterstreichen, ja. Also das variierte natürlich nach Parteien, das versteht sich, aber in der Tat haben sie eine starke Präsenz von Themen, die mindestens zum Teil oder teilweise auch vollständig auf der Bundesebene, zum Teil sogar in der internationalen Politik angesiedelt waren. Und das war ja zum Teil auch bewusst eingesetzt, zum Teil sozusagen als Instrument, um die Unzufriedenheit, die es ja, glaube ich, evidentermaßen gibt mit der aktuellen Politik der Ampelregierung im Bund, für sich zu nutzbar zu machen und zum anderen, um sozusagen Themen zu positionieren, wo man das Gefühl hatte, mit einiger Berechtigung, glaube ich auch, dass es den Leuten unter den Nägeln brennt, auch wenn es kein landespolitisches Thema ist, Stichwort Ukraine-Krieg. Ja.
Und das gehört dann schon zu den ersten Anfängen des Bundestagswahlkampfes?
Na, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber das hat ich finde, ein Kern von Wahrheit steckt darin, genau. Denn natürlich werden sich bestimmte Parteien in dem, was sie jetzt nach den Landtagswahlen machen, auch sozusagen orientieren mit Blick auf das, was 2025 auf Bundesebene geschieht. Und das gilt insbesondere für das BSW, aber nicht nur für das BSW, was sich sehr genau überlegen wird, was man auf der Landesebene macht und das natürlich immer mit dem Blick auf Bundestagswahl sieht. Und das stärkste Anzeichen für mich waren sozusagen die Interviewäußerungen, die Parteigründerin quasi noch bevor das allererste Gespräch stattgefunden hat, bereits von sich gegeben hat, wo sie versucht hat, Bedingungen für die Koalitionsvereinbarung also festzulegen, sodass die No-Gos, ne, die roten Linien, über die man nicht hinweggehen kann, wenn man in ein Bündnis gehen will. Und ich glaube, das war eindeutig mit Blick auf bundespolitische Ambitionen formuliert.
Also Sarah Wagenknecht denkt groß.
So ist es, genau.
Eine Umfrage aus der vergangenen Woche, die sieht für die Bundestagswahl, stand jetzt dann halt CDU, CSU bei 32%, die AfD mit 18%, die SPD mit 14% und die Grünen bei 13%. Jetzt ist bis September 25 noch wirklich eine Strecke zu gehen. Was ist so eine Umfrage aktuell wert?
Ich würde sagen, sie ist mäßig aussagekräftig. Sie haben es bei der letzten Bundestagswahl erlebt, dass sozusagen in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl die SPD noch erheblich gewonnen hat. Dass sie das jetzt in gleicher Weise tut, ist keineswegs gesetzt. Aber ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind ein Jahr von der mutmaßlichen Bundestagswahl entfernt. Und da würde ich sagen, das ist noch sehr, sehr früh. Bis dahin kann sich noch sehr viel bewegen. Und auch eine der Dinge, die sich noch bewegen können, ist die Frage eben, wie das BSW dann auch
die taucht in dieser Umfrage gar nicht auf.
Ja, aber die wird natürlich auftauchen. Ne? Und insofern mischen sich die Karten dann auch nochmal neu. Es verändert sich das Parteiensystem. Und das kann dann auch Auswirkungen haben. Und wir werden das in Brandenburg sehen. Dann können kleine Ausschläge eine große Wirkung etwa auf Koalitionsoptionen haben.
Ohne dass wir dem Bündnis Sahra Wagenknecht irgendwie eine Hilfe geben wollen, aber was müsste das BSW noch machen, um sozusagen auf Bundesebene für mehr Aufsehen zu sorgen, dass, damit man weiß, okay, man hat auch da tatsächlich eine berechtigte Chance?
Also ich glaube, für Aufsehen sorgen sie im Moment genug. Das wäre mal so meine Wahrnehmung.
Da muss nicht mehr kommen.
Da ist ja eben schon hat ja schon ihr Hörer darauf hingewiesen, dass sie sehr stark in den öffentlichen Medien präsent sind. Aber interessant ist natürlich schon, welche möglichen Wirkungen etwa eine Koalitionsbildung in den ostdeutschen Ländern haben kann für die Bundestagswahl. Und ich glaube, das wird das BSW sehr, sehr genau auch ins Kalkül einbeziehen, weil sie können einerseits sozusagen eine stärkere öffentliche Wahrnehmung damit erzielen, weil sie stellen Minister, ja, sind sichtbar, gestalten Politik. Aber das ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden. Ne? Wenn ich sehr hohe Erwartungen wecke in einem Wahlkampf und dann, wenn ich in Regierungsverantwortung bin, die möglicherweise nicht vollständig erfülle, auch nicht erfüllen kann, ne? Weil ich bin in der Koalitionsregierung, ich bin nicht die stärkste Kraft in der Regierung, dann ist das natürlich auch mit einem Enttäuschungsrisiko verbunden. Ne? Und diese möglichen Enttäuschungen können sich dann auch im Wahlergebnis niederschlagen. Also das ist sozusagen diese in einem föderalen Staat, ja spannend, ne, dass man sozusagen Verbindungen hat zwischen der Landesebene und der Bundesebene. Und da kann es auch sozusagen nicht nur Wirkung von der Bundes- auf die Landesebene geben, sondern auch in die umgekehrte Richtung. Und ich glaube, das ist dem Bündnis Sahra Wagenknecht auch sehr bewusst.
Was ist Ihre Einschätzung? Der nächste, der künftige Bundestag, wird der aus 8 Parteien bestehen? Werden es noch mehr sein?
Also dafür sind wir zu weit vom Wahltermin weg, als dass man da irgendwie belastbare Prognosen wagen könnte. Das muss man einfach sagen. Aber ich glaube, also das Bündnis Sahra Wagenknecht ist jedenfalls ein relevanter politischer Akteur. Und es ist durchaus vorstellbar, dass dieser Akteur auch im nächsten Deutschen Bundestag vertreten sein wird.
Am kommenden Sonntag wird in Brandenburg gewählt. Was erwarten Sie? Also es gibt wie immer Umfrageergebnisse vorab. Wie ist Ihre Einschätzung? Ihr Gefühl vielleicht auch? Haben Sie eins?
Also strukturell ist ja Brandenburg, weist ja durchaus einige Ähnlichkeiten auf mit Sachsen und Thüringen, ist seit 1990 von der SPD als Mehrheitsfraktion regiert worden, hat immer die Ministerpräsidenten gestellt. Und im Moment sieht es so aus, dass es quasi auf einen, wenn Sie so wollen, Zweikampf hinausläuft zwischen SPD und AfD, um sozusagen den Status der stärksten Partei und Fraktion dann. Und da hat der amtierende Ministerpräsident Ima Boltke eine sehr, sehr interessante Strategie gefahren, indem er sehr, sehr deutlich sein Schicksal verbunden hat mit dem Ausgang dieser Wahl, indem er gesagt hat, dass er nur zur Verfügung steht, wenn die SPD auch stärkste Kraft, das heißt vor der AfD landet. Das knüpft ein bisschen an die vorausgegangene Landtagswahl von 2019 an, wo auch Dietmar Woidke sich sehr stark so als Bollwerk gegen Rechtsaußen positioniert hat. Aber es ist auch eine Hochrisikostrategie, denn er stellt damit ja, wenn er es ernst meint, sein politisches Schicksal gewissermaßen in eine Abhängigkeit vom Wahlergebnis. Der Blick jetzt auf die letzten Zahlen scheint so ein klein wenig darauf hinzudeuten, dass diese Strategie durchaus verfängt. Also die SPD hat in den letzten Umfragen erkennbar gewonnen.
Nach dem Zitat?
Oder nach dem Zitat, der Aussage? Ob es jetzt ursächlich mit dieser Positionierung zusammenhängt, das ist vielleicht noch eine andere Frage. Und es gibt ein zweites Element, was man sehr, sehr deutlich im brandenburgischen Wahlkampf, jedenfalls jetzt SPD-seitig, beobachten kann, und das ist eine Personalisierung. Und das finden Sie auch bei anderen Landtagswahlkämpfen, glaube ich, insbesondere in Ostdeutschland in der Vergangenheit. In Thüringen war es nicht ganz so stark, aber in Sachsen haben sie es auch beobachten können, vor allem aber 2019. Das ist wirklich eine Fokussierung auf einen populären Ministerpräsidenten. Mhm. Ja, und wenn Sie an dieses Plakat denken, sozusagen Brandenburg braucht Größe, und da sehen Sie diesen hochgewachsenen Dietmar Woidke, das ist genau sozusagen dieser Ansatz. Und das zweite Element neben sozusagen dem eigenen Schicksal ist dann eine, finde ich, in dieser Form schon ungewöhnliche Abgrenzung gegenüber der Bundesregierung. Also das findet man also so deutlich, dass sich eine Partei so deutlich abgrenzt von einer Bundesregierung, die von der eigenen Partei geführt wird. Das ist schon sehr ungewöhnlich und hat natürlich mit der geringen Popularität der Ampelregierung aktuell zu tun.
Ich kann es nochmal zusammenfassen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, welcher Umfrage man vertraut, wie weit vor der SPD die AfD gerade eingeschätzt wird. Dietmar Woidke hat gesagt, da will ich das Zitat nochmal aufnehmen, wenn die AfD vor meiner Partei liegt, bin ich weg. Das ist, Sie sagen, das kann mobilisieren, aber es kann ja auch demoralisieren. Also das, warum sollte ich jemanden wählen, der schon sich selber so schwach sieht?
Also beides ist möglich. Ich glaube, die Strategie von Woidke ist tatsächlich, noch einmal die Kräfte auf der demokratischen Seite des Spektrums so in seiner, so wäre seine Wahrnehmung und Diktion wahrscheinlich, zu mobilisieren für die SPD. Wir werden am Sonntag sehen, ob das letztendlich aufgegangen ist. Wie gesagt, die aktuellen Zahlen deuten so ein kleines bisschen darauf hin, dass tatsächlich eine Mobilisierung für die SPD gelungen ist. Ob das dadurch passiert ist, wir wissen es schlicht nicht. Ne? Und was die Koalitionsvarianten anbelangt, könnte es eine sehr ähnliche Konstellation wie in Sachsen geben. Letztendlich hängt vieles davon ab, ob die Grünen in den Landtag kommen, ob es den Freien Wählern gelingt, in den Landtag einzuziehen. Es gibt die Grundmandatsklausel, die auch im Fall des Gewinns eines Direktmandates dafür sorgen würde, dass die proportional vertreten sind. Und das hat wieder Einfluss auf sozusagen die Mehrheitsverhältnisse. Deswegen würde ich sagen, im Moment gibt es also auch noch die Möglichkeit, dass die aktuelle Kenia-Koalition hier eine Fortsetzung erfährt. Aber ich würde sagen, wahrscheinlicher ist, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht wieder eine Rolle spielt.
Und Sie hatten es schon angerissen, dieses auf brandenburgischer Ebene, dieses Verhältnis SPD-CDU ist auch ein besonderes.
Naja, das sind ja Regierungspartner und sie haben verschiedentlich miteinander koaliert, aber und die lagen zum Teil ja sehr, sehr dicht beieinander in den Umfragen, wenn Sie ein paar Monate zurückschauen. Mhm. Inzwischen hat sich die SPD deutlich abgesetzt und die CDU ist zurückgefallen und wird sicherlich auch nicht gestärkt durch das, was der sächsische Ministerpräsident jetzt am Wochenende gemacht hat, als er quasi indirekt sozusagen Woidke in seinem Wahlkampf unterstützt hat durch dieses Doppelinterview, was es in der Frankfurter Allgemeinen gab. Also das ist schon eine interessante Entwicklung. Ich glaube, die CDU ist, sage ich mal, da eine Kraft, die wichtig ist für eine Koalitionsbildung, aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass sie auch nur annäherungsweise stärkste Kraft im Land werden könnte.
Erwarten Sie irgendwelche Überraschungen, wirkliche neue Überraschungen für den Wahlausgang in Brandenburg am Wochenende?
Also ich würde sagen, dass der vielleicht fast noch schwieriger prognostizierbar ist als in Sachsen und Thüringen und sehr unterschiedliche Koalitionsformate denkbar sind, je nachdem, ob 1 oder 2 Prozentpunkte mehr bei der einen oder anderen Partei sind. Also insofern sehr, sehr spannend. Grundlegend überraschend ist letztendlich, also jetzt mit Blick auf das Wahlergebnis, dann nachher, glaube ich, eher, was an Koalitionsverhandlungen geführt wird.
Und das wird wahrscheinlich umständlich wie in anderen Bundesländern auch. Michael Edinger, Politikwissenschaftler von der Uni Jena, zu Gast in SWR1. Leute, danke dafür.
Vielen Dank Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.